herzlich willkommen beim Zack Talk, dem Podcast von Zack Germany.
Hier stellen wir Menschen und Themen vor, die uns bewegen und teilen das auch gern mit euch.
Viel Spaß beim Reinhören.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das viele Familien bewegt und doch oft übersehen wird. Was passiert, wenn ein Kind mit Autismus auf ein Hilfesystem trifft, das selten Raum für Individualität lässt? Wie erleben Familien diese Unterstützung oder manchmal auch Überforderung? Judith Hack berichtet aus erster Hand von den Herausforderungen, mit denen betroffene Familien täglich konfrontiert sind. Uli Rohlfink begibt sich auf eine Erkundungstour. Er schaut hinter die Fassade der Strukturen, in denen Hilfe nicht immer hilfreich ist und manchmal sogar das Gegenteil bewirkt. Aber was wäre, wenn wir Hilfe neu denken würden? Was, wenn Kinder selbst ein Mitentscheidungsrecht hätten über das, was sie brauchen, über das, was ihnen gut tut? Wir laden euch ein, heute gemeinsam mit uns ungewöhnliche Wege zu gehen. Wege, die nicht nur neue Perspektiven eröffnen, sondern vor allem auch eines in den Mittelpunkt stellen: das Kind. Hallo Judith.
Hallo Uli.
Wir haben uns kürzlich schon mal in einem Podcast über dein Buch unterhalten, Komische Kinder, komische Eltern. Und diese Podcast-Folge Nummer 16 kann man abrufen über das Zack Germany. Könnt ihr gerne hören. Du hast jetzt ein zweites Buch geschrieben, welches heißt Eltern mit autistischen Kindern unterstützen. Und wenn du dir jetzt diese Plakatwand vorstellst, so groß stehen kann, was bedeutet das? Eltern unterstützen. Was würdest du da drauf schreiben?
Also meine Botschaft dieses Buches ist tatsächlich, dass Teilhabe ein Menschenrecht ist und dass tatsächlich man nicht vorgefertigte, pauschalisierte Hilfen an Kinder für Kinder kreieren kann und Kinder sich quasi diesen anpassen müssen, sondern dass man tatsächlich auf individualisierte, passgenaue und bedarfsgerechte Hilfen für autistische Kinder oder generell für beeinträchtigte Kinder setzen muss, weil das die Hilfen sind, die am Ende auch tatsächlich bei den Familien und bei den betroffenen Kindern ankommen.
Ja, also wenn ich dich richtig verstehe, es muss sehr auf das jeweilige Individuum bezogen sein. Und gleichzeitig ist das dann wahrscheinlich auch der aufwendigste Weg, diese Hilfen zur Verfügung zu stellen.
Genau, also ich finde, Hilfesysteme arbeiten häufig sehr starr mit pauschalisierten Ideen, pauschalisierten Lösungsmöglichkeiten. Und das sind häufig die Hilfen, die für autistische Kinder nicht passend sind und die häufig dann am Ende auch schlimmstenfalls scheitern und dadurch zu einer größeren Herausforderung werden. Ja. Und letzten Endes ist ja die Idee von Hilfe, dass am Ende auch Entlastung eintritt. Und aber viele Familien mit autistischen Kindern machen die Erfahrung, dass auch Hilfe zu einer zusätzlichen Herausforderung werden kann und zu einer zusätzlichen Belastung werden kann, weshalb sie schlimmstenfalls auch dem Hilfesystem den Rücken kehren und gar keine Hilfen mehr in Anspruch genommen werden.
Ja. Du bist ja nun Mutter und Autismustherapeutin, hast eine Doppelqualifikation. Magst du mal aus deiner eigenen Erfahrung berichten, wie das war, als du sozusagen um Hilfe nachgesucht hast, als du so versucht hast, eine entsprechende Unterstützung zu finden?
Ja, also ich glaube, das war schon einfach mit Beginn der Diagnose. Man beginnt, man hat plötzlich einen Namen für das Problem und trotzdem keine Lösung in der Hand. Und man fängt dann an, nach möglichen Unterstützungssystemen zu suchen und ist aber auf diesem Weg häufig noch völlig alleingelassen, weil zu diesem Zeitpunkt der Diagnose einfach noch keine konkreten Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Man beginnt auf der einen Seite sich in die Thematik einzuarbeiten, das Kind nochmal neu kennenzulernen, Ideen zu entwickeln, was das Kind braucht. Und auf der anderen Seite arbeitet man sich in das System der Behörden ein, in das System der Hilfe, der Hilfen und Möglichkeiten. Und das ist einfach eine sehr, sehr große Herausforderung. Als zweiten Schritt ist es natürlich, dass wenn man dann eine Idee hat, welche Hilfemöglichkeiten man in Anspruch nehmen kann, beginnt der Kampf um die Finanzierung dieser Hilfen. Also das heißt, es werden zahlreiche Anträge gestellt und man ist einfach damit konfrontiert, immer wieder auch die Bedarfe des Kindes darzulegen, möglichst klar zu benennen, was ja am Anfang noch gar nicht möglich ist, wenn man noch neu in der Thematik ist. Und man muss sich teilweise jede Hilfe mühsam erarbeiten und erkämpfen. Und das ist schon was an vielen Familien zehrt und was neben der hauptsächlichen Herausforderung, nämlich die Erziehung des Kindes, einfach auch noch auf sie zukommt.
Ja, also du hast diese Diagnose bekommen. Wann war das bei deinem Sohn? Wie alt war er da?
Wir hatten mit ca. 4 Jahren eine Verdachtsdiagnose und bis er dann quasi die Diagnose richtig hatte, war er kurz vor der Einschulung. Mhm. Also mit 5,5 Jahren hatten wir die Diagnose, genau.
Und dann hattet ihr die Schule, die Diagnose, es war kurz vor der Einschulung, und was hättet ihr dann an Unterstützung gebraucht?
Ja, es ging im Prinzip schon vor der Einschulung los, weil die ersten Auffälligkeiten traten im Kindergarten auf. Der Kindergarten war eine sehr große Einrichtung, eine sehr unübersichtliche Einrichtung, wo schnell klar war, das ist eine völlige Überforderung für unser Kind. Also das heißt, er hat damals schon den Kindergarten gewechselt, um erstmal zu schauen, ob eine kleinere Einrichtung und mit Integration, ob das für ihn hilfreich ist. Das war der Fall. Dementsprechend war natürlich die Frage, wenn er jetzt in die Schule geht, auch unsere Schule, die vor Ort zuständig war, war eine sehr große Schule, war für uns sehr schnell klar, auch auf dieser Schule wird es nicht funktionieren. Mhm. Er braucht eine kleine, überschaubare Schule und er braucht auch eine Begleitung, die ihn da unterstützt. Ja. Aber die Wege dorthin und die Möglichkeiten, das auch entsprechend zu beantragen und genehmigt zu bekommen, das waren einfach Dinge, die wir uns alle haarklein detailliert selber erarbeiten mussten und letzten Endes einfach schon vor der Einschulung sehr viel Kraft gekostet haben.
Ja, aber was man ja positiv hervorheben kann in all diesen Hin und Her, war zu checken, dass der Kindergarten mit einer kleineren Gruppe, mit einer anderen Art der Betreuung auf jeden Fall einen Effekt hatte, der spürbar war für euch.
Ja. Ja. Genau. Und das ist, glaube ich, für die Familien auch zu diesem Zeitpunkt, oder auch, ich finde, ein Leben lang, das geht uns heute so, immer so dieses Ausprobieren, Versuch und Irrtum zu Hause. Mhm. Immer wieder zu gucken, was funktioniert nicht, was bringt eine Entlastung und was nicht. Und wenn man was gefunden hat, dann tatsächlich daraus neue Lösungen zu kreieren und Ideen zu entwickeln, was es braucht, damit es funktionieren kann.
Und kannst du sagen, bezogen auf den Kindergarten, waren es einmal vielleicht die räumlichen Bedingungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht auch das Fachpersonal oder die Art und Weise, wie sie deinem Kind begegnet sind? Kann man das genauer beschreiben?
Also ich glaube, es waren insbesondere die räumlichen Bedingungen und die Größe der Einrichtung, weil einfach sehr viele Kinder auf einem Fleck waren, die Gruppen sehr groß waren und letzten Endes natürlich dadurch die Dynamik in dem Kindergarten einfach auch oder auch die Reize in dem Kindergarten sehr, sehr überfordernd für unser Kind waren. In der anderen Einrichtung, die bestand nur aus 2 Gruppen, insgesamt nur 30 Kinder, also es war so ein sehr, sehr kleiner Dorfkindergarten. Das Personal, ich glaube, es gab nur 3 oder 4 ErzieherInnen, Und dadurch war natürlich für die ErzieherInnen ein ganz anderes Arbeiten möglich, ein sehr individuelleres Arbeiten möglich und letzten Endes auch die Rahmenbedingungen in Bezug auf Rückzugsmöglichkeiten, Geräuschpegel und so weiter waren einfach andere, die per se dann schon eine extreme Entlastung herbeigeführt haben.
Könntest du sagen, dass dort auch schon eine besondere Art der Pädagogik war? Du hast eben gesagt, die Kolleginnen und Kollegen hatten mehr Möglichkeiten, sich auf die Kinder einzustellen. Was haben die getan oder anders gemacht?
Ich glaube, von der fachlichen Perspektive her war dort gar keine Autismuskompetenz vorhanden, weil auch das Thema für diesen Kindergarten völlig neu war. Mhm. Aber dadurch, dass sie halt personell andere Rahmenbedingungen hatten und auch personell gut aufgestellt waren für die wenigen Kinder, die dort zur Verfügung waren, konnten sie natürlich mit einem ganz anderen Blick an unseren Sohn beispielsweise rantreten und ihm auch ganz andere Rahmenbedingungen bieten, indem er gar nicht so herausfordernd war.
Mhm. Und vielleicht auch gar nicht so viel maskieren musste, ne?
Genau.
Weil er da ein bisschen mehr so sein konnte, wie er eben war.
Ja.
Also so, dass man sagen könnte, kleinere Einrichtungen mit Personal, die sozusagen einfach, die gar nicht mal so unbedingt speziell ausgebildet sein müssen zu dem Zeitpunkt, die aber einen gewissen Rahmen, Zeitrahmen und einen personellen Rahmen haben müssen und vielleicht auch ein Interesse, sich mit diesen besonderen Kindern ein Stückchen weit auseinanderzusetzen.
Genau, ich denke, die Haltung spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle, so die Besonderheiten jedes Kindes auch irgendwie im Blick zu behalten und auch immer so ein Stück weit mit einer positiven Grundhaltung auch in herausfordernden Situationen an die Kinder heranzugehen. Und das ist natürlich, wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind, für eine Erzieherin viel einfacher, als wenn man irgendwie in einer, in einer sehr vollen Einrichtung mit einem ganz anderen Stresspegel unterwegs ist und irgendwie keine Zeit für irgendetwas bleibt.
Ja. Es gibt, also ich habe über die Jahre so ein Paradoxon erlebt, dass wir solche Bedingungen hatten und dadurch, dass wir dann uns gut eingestellt haben auf die autistischen Kinder und jobbegleitend auch interne Fortbildung entwickelt haben, haben wir dann so quasi den Ruf einer Einrichtung bekommen, die mit autistischen Kindern gut klarkommt. Und das hatte den Effekt, dass wir immer mehr autistische Kinder hatten und dann nicht mehr mit der Menge der Kinder klarkamen, weil wir sozusagen die Bedingungen nicht mehr hatten. Die hatten sich quasi automatisch durch das Mehr verändert, ne?
Ja, das ist total spannend, weil das erlebe ich ja auch teilweise an Förderschulen, wo dann auch plötzlich mehrere autistische Kinder in der Klasse sind. Mhm. Und letzten Endes, aber wir sprechen ja von einem Spektrum und nicht alle autistische Kinder haben gleiche Bedürfnisse oder auch gleiche Bedarfe. Und letzten Endes entstanden in diesen Klassen teilweise Dynamiken, so dass das eine Kind vielleicht sehr über Stimming, über laute Geräusche oder sonst wie sich reguliert hat und ein anderes Kind aber das überhaupt nicht ausgehalten hat, weil es total geräuschempfindlich war. Also deswegen, auch da ist es, zu viel ist dann auch zu viel und ich glaube, man muss da eine gute Balance hinbekommen, damit sowas wie Inklusion am Ende auch funktionieren kann.
Ja. Also würdest du, wenn ich das so richtig raushöre, auf keinen Fall spezialisierte Einrichtungen empfehlen, in der nur Menschen aus dem Spektrum betreut würden?
Ja, ich glaube, das ist nicht umsetzbar. Es ist nicht umsetzbar, die Gruppen dann so zu gestalten, dass sie wirklich bedürfnisorientiert arbeiten können, weil das Spektrum einfach sehr, sehr weit gefächert ist. Ja. Ich bin im Laufe unserer Geschichte, wir hatten ja insgesamt 4 Schulwechsel in der Schullaufbahn jetzt unseres Sohnes und ich war immer ein großer Fan der Inklusion und habe auch immer dafür geworben, dass autistische Schüler in den Regelschulalltag, im Rahmen ihrer Möglichkeit natürlich, möglichst in den Regelschulalltag sollen. Und aber nach dem 3. Schulwechsel war ich so an dem Punkt, dass ich mir eine Schule für autistische Kinder gewünscht habe, weil ich einfach gedacht habe, okay, es braucht einfach die Rahmenbedingungen und den Blick und das Gespür für diese Kinder, damit es auch funktionieren kann. Mittlerweile sind wir auf einer Regelschule, wo das vorhanden ist und wo einfach eine Beschulung zwischen einer Vielfalt von Schülern, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, gelingt. Und darüber bin ich einfach sehr, sehr froh, weil diese Schule zeigt, dass Inklusion funktionieren kann, wenn alle Beteiligten möglichst an einem Strang ziehen.
Ja, also es kann gehen, aber man muss es zusammen auf den Weg bringen.
Und man muss es wollen. Es muss der Wille dafür da sein, auch Umwege in Kauf zu nehmen und ja, kreative Lösungen zu finden. Es muss eine gewisse Neugier da sein und dann kann es tatsächlich gelingen. Es ist nicht einfach. Ja? Es bleibt eine Herausforderung, aber es ist auch eine große Chance.
Meinst du mit Neugier so ein Stück weit gemeinsam herauszufinden, wie die Bedingungen, wie das drumherum ist, wo diese so besonderen, manchmal auch komischen Kinder gut sein können?
Genau, ich finde, man muss sich immer in die Situation eines Forschenden begeben. Und ich glaube, wir Eltern tun das jeden Tag. Und mal gelingt es uns und mal gelingt es uns nicht. Aber so diese Neugier, das Kind zu ergründen und auch zu ergründen, was es braucht, gemeinsam zu ergründen, das kann total spannend sein. Und dann wird man auch den Regenbogen dieser Kinder entdecken und auch sehen, was diese Kinder alles für Kompetenzen auch mitbringen, von denen alle profitieren können.
Ja, ich habe eine ganz spannende Erfahrung gemacht, mal mit einem Elternteil, wo der Vater quasi ja nahezu gar nicht in Erscheinung trat und ich dann aus so einer Intuition heraus empfohlen habe, dass der Vater mit seinem Kind auf eine große Freifläche geht, die früher mal ein Flughafenfeld war, was es bei uns da in Norddeutschland gab, und einfach Zeit mit ihm dort zu verbringen. Und die beiden haben einfach auf dieser großen Rasenfläche sich bewegt. Zum Teil hat der Vater dem Kind einfach nur gefolgt, ist dem Kind einfach nur gefolgt. Und Fakt war, dass beide, sowohl Vater als auch Kind, nach so einer Stunde Rasentherapie, nenne ich das jetzt mal, deutlich entspannter nach Hause kamen. Und ich habe damals das gar nicht begründen können, habe aber gemerkt, dass es manchmal solche Auszeiten braucht, die Rahmenbedingungen haben, die für Kind und Eltern gut sind. Und das war anscheinend in diesem Fall diese weite grüne Fläche.
Ja, spannend. Also ich erlebe das mittlerweile im Kontakt mit der Schulbegleitung so. Ist und bleibt Schule für unseren Sohn ein Stressmoment, auch wenn er letzten Endes sehr gerne dorthin geht. Und trotzdem, je länger die Schule andauert und je näher wir an die Ferien rücken, umso herausfordernder wird er mitunter, weil er einfach nicht mehr gut maskieren kann, nicht mehr sich so gut anpassen kann. Und das erlebt natürlich auch die Schulbegleitung, die sehr nah an ihm dran ist, auf die Dauer auch als eine Herausforderung, weil sie auch immer merkt, dass sie ihn nur begrenzt steuern kann und nur begrenzt auch Einfluss nehmen kann und ihn auch vielleicht begrenzt schützen kann vor bestimmten Situationen, die dann dort entstehen.
Aber würdest du denn so unter diesem Gesichtspunkt, dass das ja absehbar ist, dass sozusagen der Anspannungspegel steigt, würdest du denn jetzt mal so ein bisschen out of the box gedacht, was könnte man denn machen, was es vielleicht noch gar nicht so gibt, was dann aber zu einer Regulierung im positiven Sinne führen würde?
Also wir haben mittlerweile das Modell gewählt, teilweise erzwungen, weil unser Sohn nicht anders konnte, aber teilweise auch bewusst gesteuert, dass wir immer mal wieder ins Homeschooling gehen. Also dass wir merken, wenn der Stresspegel zu hoch geht, dass wir immer auch mal tageweise aussetzen und er quasi dann von zu Hause aus mit der Schulbegleitung in seinem sicheren Raum im Schule macht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und da ist im Prinzip diese Brücke zu deiner Geschichte. Auch im häuslichen Rahmen erlebt die Schulbegleitung das Kind völlig anders. Und dementsprechend ist der Kontakt einfach sehr viel angenehmer, er ist sehr viel stressfreier und die beiden erleben trotz dem Thema Schule eine gute Zeit miteinander, was einfach auch die Bindung zwischen den beiden sehr verstärkt hat. Ja. Und ich glaube, das zeigt auch wieder, wenn die richtigen Rahmenbedingungen gegeben sind, dass dann der Kontakt ein ganz anderer ist, als wenn man sich auf Dauer in Rahmenbedingungen aufhält, die für das Kind einfach aufgrund seiner anderen Wahrnehmung nicht geeignet, nicht die bestmöglichst geeigneten sind.
Ja, also ich habe immer ein großes Augenmerk darauf gelegt, die Sachen effektiver oder günstiger zu machen im Laufe der Zeit. Und ein Beispiel kann ich mich noch sehr gut erinnern, da ging es um die Frage, sollten Schulbegleitungen eigentlich mit dem ersten Schultag das mit dem Kind in Kontakt kommen oder sollte es nicht eigentlich eine zweimonatige Vorbereitungsphase geben, wo Schüler und Schulbegleitung, wo im Vorfeld man auch so guckt, wer passt da so zu wem. Auch das, diese Passform ist ja eine wichtige Frage. Und ich würde heute sagen, ja, Schulbegleitung sollte nicht einsetzen mit dem ersten Schultag, sondern mindestens 4 Wochen im Voraus, besser 2 Monate, wo man sozusagen sich mit dem Kind vertraut machen kann, wo man auch schon im Vorfeld, im vertrauten Rahmen jemand aus der Schule, eine Lehrkraft kennenlernen kann und wo man vielleicht auch in die Zukunft gedacht, bei solchen Schülern von vornherein einen Homeschooling-Tag in der Woche hat. Das würde ich zum Beispiel heute, wenn ich könnte, wahrscheinlich einführen, um schon von vornherein günstigere Bedingungen zu haben. Also ich weiß das doch von vielen Menschen, die Teilzeit arbeiten, die dann einen Tag in der Woche weniger arbeiten, die berichten das im Grunde als sehr positiv.
Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Also wir müssen mal schauen, wie häufig, und da sind wir gerade wieder bei dem Thema, wenn Hilfe zur Herausforderung wird, wie häufig, wie hoch die Fluktuation bei Schulbegleitungen ist. Weil sie in der Regel wirklich ins kalte Wasser geschmissen werden, weil sie irgendwie von Tag 1 erst in der Schule auf das Kind stoßen. Es wird vorher gar nicht geschaut, passt die Chemie, matcht das oder matcht das nicht. Und letzten Endes häufig vielleicht auch nicht der autismus-spezifische Background da ist und letzten Endes ist erst im Laufe der Zeit sich herausstellt, ob es passt oder ob es nicht passt. Und leider passt es viel zu häufig nicht. Ja. Und ich wünsche mir manchmal, in jeder Psychotherapie gibt es, also früher gab es 5 probatorische Sitzungen, heute gibt es nur noch 3. Aber es gab trotzdem, also es gibt Annäherungsversuche, wo man erstmal austestet, passt das, matcht das. Und erst dann beginnt quasi die Therapie. Und das würde ich mir bei Schulbegleitung auch wünschen, dass man erstmal schaut, passt das, ist es die richtige Person für das Kind? Und kann das Kind auch die Person gut annehmen, um dann tatsächlich erst mit der Hilfe zu starten. Ja. Weil das ist, glaube ich, das könnte dazu führen, dass viel Scheitern und viele Scherben sowohl den Familien als auch natürlich den Schulbegleitungen erspart blieben.
Ja, also ich bin da so ein ganz kleines bisschen stolz, weil was ich angeregt habe damals war, und wir hatten ganz, ganz geringe Fluktuation unter den Schulbegleitungen, weil wir die sehr intensiv geschult haben. Das war einer meiner Jobs und ich habe damals eben schon Kolleginnen und Kollegen aus dem ZAK quasi für Fortbildungen nach Delmenhorst geholt, die selber betroffen waren. Und wir haben sozusagen immer diese Innenperspektive von vornherein mit einbezogen. Und wir haben es dann, das hat eine Zeit lang gedauert, aber doch dann irgendwann hingekriegt, dass Schulbegleitung vor dem ersten Schultag einsetzen konnte. Das ist noch nicht alles so gelungen, was du eben benannt hast, aber wir haben uns da auf den Weg gemacht. Und aus meiner Perspektive ist das eine vorgezogene Investition, wenn man so will, die sich auf jeden Fall auszahlt auf die Zeit, ne? Weil wenn ich da mir über diese Passform frage, über diese approbatorischen Sitzungen, wenn ich sowas habe, dass man sich sozusagen einander wählt, dann habe ich eine ganz andere Ausgangsposition.
Ja, und man muss ja auch sagen, egal ob das jetzt eine Schulbegleitung ist oder eine andere Hilfe, Hilfen setzen immer voraus, dass sowohl die Eltern als auch das Kind Vertrauen fassen können und dass sie einen Glauben daran haben, dass diese Hilfe einen Nutzen hat. Mhm. Das heißt, sowohl die Familien als auch das Kind muss sich für diese Hilfen öffnen. Ja. Und wenn diese Hilfen dann nach kurzer Zeit scheitern, weil man doch feststellt, okay, das passt nicht oder wie auch immer, dann geht immer irgendwas kaputt.
Ja.
Und bei unserem Sohn war gerade in der Grundschulzeit, ich glaube, wir hatten 5 oder 6 Wechsel in der Schulbegleitung, der war irgendwann an einem Punkt, dass er gesagt hat, nö.
Ja.
Also eine Schulbegleitung, sowas brauche ich nicht mehr. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Das hat natürlich am Ende dann zu dem Scheitern des Schulsystems beigetragen. Aber ich glaube, dass das häufig nicht bedacht wird, egal in welche Hilfen da in die Familien kommen, wenn das autismus-spezifische Know-how nicht da ist, dieser Blick nicht da ist, dass häufig tatsächlich am Ende Hilfen abgebrochen werden, Hilfen scheitern und dass bei den Familien Bezugspersonen plötzlich verschwinden aus dem System, das bei Familien einfach für viel, viel Scherben sorgt. Ja. Und auch die Möglichkeit, nochmal funktionierende Hilfen zu installieren, einfach kleiner wird.
Also das würde heißen, aus Sicht der Eltern, aus Sicht eines Praktikers, würden wir sagen, es müsste schon sehr früh in der ersten Bezugsperson, das ist in meiner Erfahrung nach häufig jemand aus den frühen Hilfen, die zuerst Kontakt zu der Familie herstellt. Es müsste sozusagen eine Art Auswahlprozess möglich sein. Und es müssten sozusagen diese Leute schon vom Grund an sehr gut geschult sein. Und je besser dieser Passformprozess gelingt, desto günstiger ist eigentlich auch die Hilfe letztlich, auch unter dem Aspekt, dass das ja alles Geld kostet, ne?
Genau. Und jeder Neustart einer Hilfe kostet einfach auch nicht nur viel Geld, sondern auch für die Familien und für die Kinder einfach enorm viel Kraft. Ja. Und ich glaube gerade auch mein Appell so an HelferInnen, die quasi sich für diesen Bereich interessieren oder sich entscheiden, auch Unterstützungsmöglichkeiten für autistische Menschen anzubieten, sollten immer im Blick haben, dass die Kontinuität eine ganz, ganz wichtige Geschichte ist und dass das nicht mal irgendwie sowas ist, ach, ich schnupper da mal rein und wenn es halt nicht passt, suche ich mir einen anderen Job, sondern es sollte eine gewisse Sensibilität dafür da sein, wenn ich mich auf diese Hilfe einlasse als Fachkraft oder auch als Unterstützerin, dann sollte ich auch immer im Blick haben, dass das eine dauerhafte Hilfe ist und dass wenn ich da als Bezugsperson dann hineinwachse, dass ich da auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein kann.
Ja. Aber wie kriegt man das in der Praxis hin? Ich habe mal mein Beispiel. Ich hatte die sehr guten Bedingungen, dass ich habe ja Abi auf dem 2. Bildungsweg gemacht und habe dann in einer nach dem Abi noch in einer Firma gearbeitet, wo ich immer mal die Möglichkeit hatte, mich eine Woche rauszuziehen. Und ich bin dann in der Tat nach Marburg, nach Würzburg, nach Hamburg, ich glaube nach Göttingen gefahren und habe mir dort jeweils Vorlesungen angehört, habe mir die Stadt angeguckt und habe versucht, so ein Feeling dafür zu finden, wo ist der Ort, der für mich gut sein könnte. Dass dann die zentrale Vergabung der Studienplätze mich ganz woanders hingeschickt hat, war sozusagen natürlich eine ganz andere Sache. Aber wie kann man das hinkriegen? Also, dass man so eine Passform vom Gut auf den Weg bringt.
Ich glaube tatsächlich, dass unsere Kinder häufig ein ganz, ganz gutes Gespür dafür haben, was passt und was nicht passt. Und ich finde es immer sehr erstaunlich, dass unser Sohn von Beginn an sehr, sehr stark sortiert, welche Menschen in sein Leben passen und welche nicht passen. Ja. Und dass er zu 99% immer recht behalten hat.
Ja.
Also wenn da Menschen kamen, wo er seine Zweifel hatte und wir trotzdem gesagt haben, komm, wir probieren es, auch mangels Alternativen, sind das häufig die Menschen gewesen, die nicht gepasst haben.
Ja.
Und wenn er Menschen hatte, die er von Beginn an, das hat gar nicht lange gedauert, in sein Herz geschlossen hatte, waren das Menschen, die er dauerhaft in seinem Herz hatte. Und das habe ich versucht auch immer wieder zu transportieren, weil wenn diese Bezugspersonen aus welchen Gründen auch immer dann gegangen sind, haben sie was von unserem Sohn mitgenommen. Und wenn diese Bezugspersonen dann auch, was leider auch viel zu häufig in der fachlichen Praxis stattfindet, dass die Bezugspersonen von heute auf morgen nicht da sind und sich auch nicht verabschieden, dann bleibt einfach eine Leere zurück in dem Kind und auch in den Familien.
Ja.
Und natürlich gibt es immer wieder Lebenswege und sonstige Konstellationen, die so einen Abschied erfordern. Ja, also beispielsweise gerade sind ja häufig auch weibliche Fachkräfte, Schwangerschaften oder sonstige Geschichten. Das ist ja auch, das sind Lebenswege, aber trotzdem ein ordentlicher Abschied und sozusagen eine Übergabe, eine Überleitung an die an eine neue Person. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Faktor, um diese Leere, die in dem Kind zurückbleibt, auch tatsächlich wieder zu füllen.
Absolut. Ich kann das absolut unterstützen. Obwohl ich kein autistisches Kind habe, haben wir aber irgendwann mal Tageseltern gesucht. Und wir haben an einem Tag 3 oder 4 verschiedene Tageseltern besucht und haben unseren Sohn mitgenommen. Und ich habe damals nicht bewusst drauf geguckt, aber wir haben uns letztlich für die Frau entschieden, zu der er hingegangen ist. Und das ist ja das, was du auch beschreibst. Mir ist das damals nicht so bewusst gewesen, und es ist mir erst viel später bewusst geworden, wie wichtig und wie valide man diese Wahl auch sehen kann, weil die Kinder das wie auch immer für sich wissen, was für sie passt. Und der zweite Punkt, den ich immer als sehr elementar gesehen habe, ist diese Gestaltung der Übergänge, diese bewussten Abschiede, vielleicht auch noch ein Übergangsobjekt, was man von A nach B mitnehmen kann. Solche Dinge haben wir in den Fortbildungen mit den Schulbegleitungen sehr intensiv besprochen und auch da fortgebildet. Und das hat mir im Übrigen auch sehr großen Spaß gemacht, weil das da noch so ein Gebiet oder eine Zeit war, wo Schulbegleitung überhaupt erst aufkam und wir gute Chancen hatten, das ein Stück weit zu gestalten. Und da haben uns damals die Kolleginnen und Kollegen vom ZAK sehr geholfen, weil wir die ja quasi dann immer ein Stückchen weit zu ihrer Innenperspektive befragen konnten und sagen konnten, wie würdet ihr das machen? So, und und ich glaube, dass es unterm Strich viel günstiger ist, als wenn man ständig was neu aufbauen muss, ständige Wechsel hat. Das zahlt sich aus meiner Sicht auch ganz, ganz klar finanziell nicht aus, auch aus Sicht der die es bezahlen müssen. Also letztlich sind es ja unsere Gelder, aber die Verteilung von Steuergeldern, dass man die eben einfach unter fachlich guten Gesichtspunkten auswählt. Und das erlebe ich eigentlich sehr selten.
Ja. Und ich glaube auch, man kann das wie in so ein Konto sehen. Ja, jeder Euro, der frühzeitig da investiert wird und der auch langfristig investiert ist, ergibt natürlich am Ende auch, bringt Zinsen ein. Und wenn ich aber immer nur wieder mit Verlusten arbeite, dann muss ich immer erst wieder ein Defizit ausgleichen, um vielleicht wieder irgendwann auf einen positiven Guthabenstand auf dem Konto zu kommen. Und deswegen werbe ich sehr dafür, jeder Euro, der auch in die Fachkräfte oder in die potenziellen Fachkräfte, häufig sind es bei Schulbegleitung ja gar keine Fachkräfte, sondern es sind leider häufig, wird mittlerweile aufgrund von Fachkräftemangel oder auch aufgrund von finanziellen Belangen auf Hilfskräfte gesetzt. Das wird das System nicht retten. Also ich glaube, es braucht da einfach gescheite Schulungen, es braucht eine gute Begleitung auch der Menschen, die am Kind dran sind, damit am Ende auch das investierte Geld Zinsen einbringen kann. Ja.
Also ich muss gestehen, das ist ja so ein bisschen das angelsächsische Prinzip, dass man on the job quasi sich letztlich fortbildet. Und mir war eigentlich immer wichtig, wenn dieser Switch gepasst hat zwischen Schulbegleitung und Kind, dann und eine gute Begleitung und Fortbildung stattfand, dann war mir das manchmal lieber und es hat besser funktioniert, als jemanden dort zu haben, der faktisch eine Fortbildung vorweisen kann, wo das andere aber nicht passte. Also ich glaube, das muss so gut ineinander wirken, ne?
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und man muss ja auch sagen, nicht überall, wo Fachkraft draufsteht, ist Fachkraft drin. Also ja. nur weil jetzt jemand irgendwie eine pädagogische Ausbildung hat oder irgendeine andere Ausbildung in dem Bereich, was ihn oder sie zu einer Fachkraft macht, heißt es ja nicht, dass diese Person ein gutes Gespür für das Gegenüber hat. Oder auch, dass diese Person Ahnung hat von Autismus-Spektrum. Mhm. Und ich glaube, es muss, das in allererster Linie muss es menschlich matchen und aber im zweiten Schritt muss natürlich, egal ob Fachkraft oder nicht Fachkraft, muss eine fachliche Begleitung einfach da sein, die das gut steuert und anleitet, damit das funktionieren kann. Da bin ich so im Laufe der Jahre davon überzeugt, dass es anders nicht gehen kann.
Ja. Ja, das freut mich, ich sehe es eigentlich genauso. Letztlich ist es dann aber, oder kommt es dann manchmal an, wenn man solche, in Anführungsstrichen, etwas ungewöhnlichen Ideen auf den Tisch bringt, dann geht es ja gleich immer ums Geld. Und es war mir dann wichtig zu sagen, ja, das kostet da auch an der Stelle ein bisschen mehr, aber an einer anderen Stelle eben deutlich weniger. Weil, ich glaube fest daran, je besser sozusagen jemand von klein auf an sozusagen betreut wird, desto weniger Probleme hat man im weiteren Lebensprozess. Ne?
Genau. Und ich glaube, in dem Zusammenhang muss man auch tatsächlich immer auch das Thema Umfang der Hilfe thematisieren. Ah, ja. Weil häufig, wenn dann vielleicht die richtige Person am richtigen Platz ist, also man hat vielleicht den Sechser im Lotto und man hat eine Person gefunden, die mit dem Kind gut passt und das Kind auch gut begleiten kann, dann muss aber auch der Umfang der Begleitung stimmen. Und ich erlebe seit vielen Jahren, dass die Praxis der Eingliederungshilfe, was das betrifft, immer restriktiver wird. Dass vielleicht bestenfalls noch mit einem guten Stundenumfang in die Hilfen eingestiegen wird, aber schon von Beginn an der Blick darauf ist, diese Hilfen sukzessive wieder zu reduzieren und rauszunehmen. Und auch manchmal viel zu früh zu reduzieren und rauszunehmen und auch eher pauschalisiert zu reduzieren und rauszunehmen und gar nicht die individuelle Entwicklung und die Bedarfe des Kindes im Blick zu haben. Und da kann auch die beste Hilfe, wenn der Umfang zu gering ist, kann auch die beste Hilfe am Ende leider keine Wurzeln schlagen.
Nun leben wir aber im Moment gerade in einer Zeit, wo ich befürchte, dass die Mittel noch weniger werden anstatt mehr, weil die sozusagen für andere Dinge, Konflikte gebraucht werden. Und ich habe es nie so wahrgenommen, dass eigentlich die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auf den Ämtern diejenigen waren, die uns da im Weg standen, sondern da war schon eigentlich viel Kooperation. Aber ich denke mir, den Rahmen, der für diese Kollegin zur Verfügung stand, war eben auch manchmal echt sehr klein, ne?
Ja, und ich glaube, da braucht es einfach nochmal, also der Druck von oben wird dann immer größer und auch die Kolleginnen und Kollegen, die dann quasi die Entscheidungen treffen müssen, kriegen die Rahmenbedingungen vorgegeben, unter denen sie diese Entscheidungen treffen müssen. Und dennoch denke ich, und da sind wir wieder am Anfang, Teilhabe ist ein Menschenrecht. Deutschland hat sich verpflichtet, mit der Unterschrift der UN-Behindertenkonvention einfach die Mittel in die Hand zu nehmen, um quasi Teilhabe zu ermöglichen. Und die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind so da, dass letzten Endes die Kinder auch einen Anspruch darauf haben, die bestmöglichste Hilfe zu erfahren, damit ihnen Teilhabe ermöglicht wird. Und ich glaube, da braucht es in dem Moment ganz viel Lobbyarbeit, weil sonst immer wieder der Rotstift bei den Menschen angesetzt wird, die am Ende keine gesellschaftliche Lobby besitzen. Und deswegen kämpfe ich auch so sehr dafür, zu sagen, hey, unsere Kinder brauchen Möglichkeiten und Räume und dann können sie auch ihr Potenzial entfalten. Und wenn man ihnen das aber nimmt, indem man Hilfen rauszieht, Hilfen reduziert oder auch sie dadurch destabilisiert, wird man einfach auf die Dauer, ist das eine Verschiebung von Geldern, weil der Euro, der heute gespart wird, wird morgen und übermorgen doppelt und dreifach gezahlt werden müssen.
Das glaube ich auch. Ich, so als lösungsorientiert denkender Mensch, frage ich mich manchmal, gibt es schon irgendwo in Deutschland, in Europa, irgendwo auf der Welt, wie soll ich mal sagen, Beispiele, wo das optimaler läuft? Wo, also sind da die Dänen und Norweger und Schweden schon wieder weiter als wir? Weißt du was davon, wo es sowas, von wem man lernen könnte?
Also es wird mir in dem Zuge auch immer Kanada genannt, wobei ich jetzt so explizit in der Thematik auch nicht bin. Und ich sehe es hier auch in Deutschland nicht unbedingt als finanzielles Problem. Also ich glaube mittlerweile oder bin überzeugt davon, dass teilweise inzwischen mehr Geld in die Verhinderung von Hilfen gesteckt wird als in die Hilfen selbst. Und ich glaube, das ist tatsächlich, so schlimm dieses Wort auch klingt, ein Verteilungskonflikt. Also man muss einfach gucken, für was investiert man Geld. Investiert man Geld in langjährige Verfahren? Investiert man Geld in Widersprüche und in sonstige Geschichten? Ja. Oder setzt man direkt beim Kind an und investiert die Gelder dort direkt? Auch was die Antragsverfahren und alles betrifft. Bei uns ist es der Fall, bei uns wird mittlerweile alles über das Rechtsamt ausgetragen und das macht natürlich jedes Antragsverfahren sehr, sehr lang, sehr, sehr kompliziert, sind Anwälte mit am Boot und sonstiges. Wenn man überlegt, wie viele Personalstunden da inzwischen hineinfließen, die Hilfen, die unserem Kind zustehen, möglichst zu verhindern. Wenn nur die Hälfte dieses Geldes in unser Kind fließen würde, wäre es, glaube ich, bis zum Ende der Beschulung gut versorgt. Ja. Und ich glaube, da nochmal die Verwaltungen, also auch von Seiten der Behördenleitungen, das hat ja nichts mit den Eingliederungshilfekräften zu tun am Ende, sondern tatsächlich mit letzten Endes der Struktur der Behörden. Wenn man da einfach nochmal einen anderen Blick darauf bekommt, wenn man die Verfahren vereinfacht, den Kind, also auch die Hilfen leichter zugänglich macht, wie du sagst, ordentlich schult und wirklich die richtigen Kräfte beim richtigen, die richtigen Hilfen beim richtigen, beim Kind ansetzt, ja, würde das sehr, sehr viel Geld sparen. Und dann wäre, glaube ich, auch genügend Geld übrig, um tatsächlich die Kinder so zu fördern, wie sie es auch brauchen.
Ja, ich stelle mir das wirklich manchmal in so einer Welt von morgen, in Anführungsstrichen, so vor. Wie kann man das hinkriegen, dass sich die Kinder die Lehrer auswählen und nicht andersrum? Also wie kann man das hinkriegen, dass man damit nicht Kränkung produziert, sondern einfach sagt, dass es gibt unterschiedliche Passformen, ne? So, also nicht jeder kann mit jedem arbeiten, spielen, singen. Wenn ich das musikalisch, also ich, du weißt ja, dass ich musikalisch unterwegs bin, es klingt nicht mit jedem gut, ne? So, aber wenn es gut klingt, merkt man es sofort. Und ich frage mich manchmal, wie kann man das hinkriegen, dass man schon sehr früh sowas auf die Bahn bringt, dass Kinder im Grunde ihre Kompetenz zeigen können, die sie ja ganz klar haben, sich den zu wählen, der ihr Begleiter sein darf, sage ich mal ganz bewusst so. Und wo man das als Ehre empfinden kann, Begleiter dieses Kindes sein zu dürfen. Das sagte mal, hat mal ein Schulbegleiter wortwörtlich so gesagt, wo ich dachte, ja, das ist es, glaube ich.
Ja, das ist genau die richtige Perspektive, weil ich glaube, dann kann es gelingen. Also wenn man tatsächlich sich, und wenn man auch im musikalischen Bereich bleibt, wenn man sich aufeinander eingroovt, und einfach im gleichen Rhythmus unterwegs ist. Ich glaube, dann kann es einfach gelingen. Und da braucht es sowohl von den Institutionen, Kindergarten, Schule, braucht es einfach mehr Flexibilität. Also ich bin sehr froh mittlerweile auf der Schule, auf der unser Sohn mittlerweile ist, sie ist sehr, sehr inklusiv unterwegs. Und die haben diese Flexibilität. Wenn ich heute anrufe und sage, mein Kind geht 2 Wochen ins Homeschooling, ist das völlig in Ordnung. Ich muss dafür keine langwierigen Anträge stellen und mir Genehmigungen holen, sondern uns wird das Vertrauen geschenkt, dass wir das richtig zu steuern wissen. Und wir stellen es ja auch unter Beweis, dass das funktioniert.
Das wollte ich gerade sagen, Juli. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wenn wir solche Dinge fordern, dass wir dann auch zeigen können, guck mal, das passt auch wirklich besser. Ja. Es funktioniert dadurch wirklich besser.
Ja. Und dadurch wird die Schule entlastet, weil sie quasi ich sage es mal von außen betrachtet, einen Störfaktor weniger haben. Ja. Das Kind wird entlastet, weil es einfach weniger Stressoren hat, was auf es einwirken. Und letzten Endes haben davon alle gewonnen. Und man kann es aber auf der anderen Seite, wie es viele andere Schulenleiter immer noch machen, man kann es auch unnötig verkomplizieren, kann auf sozusagen die starren Strukturen beharren und dann wird es aber für alle dauerhaft schwierig.
Ja, ja. Ja, das Musikbeispiel ist, finde ich immer wieder gut. Ich bin so parallel immer so am Denken, wie kriegt man das hin? So eine Art Assessment zu machen, wo man sich miteinander findet. Also nicht, ich will das gar nicht so der in so, sondern wo jede Meinung oder Äußerung ernst genommen wird. Und ich stelle mir das gerade so vor, dass da vielleicht 10 Lehrkräfte und 10 Kinder sozusagen einen halben Tag zusammen etwas machen, um dann zu gucken, wie finden wir zueinander. Es ist natürlich vielleicht völlig utopisch, aber die Idee finde ich jetzt erstmal gut.
Ja, und häufig ist es in der Praxis eher, dass leider darüber diskutiert wird, wer das bessere Instrument spielt.
Ja, nee, das ist ja.
Und gar nicht, wie man miteinander gut klingen kann. Ja. Und auch so diese Idee, dass ein Orchester nur gut funktioniert, wenn alle Instrumente miteinander spielen. Und jedes Instrument auch in irgendeiner Form gleich wichtig ist und seinen Part bekommt. Und ich glaube, so muss es auch sowohl in der Arbeit mit Behörden sein, dass natürlich auch der oder die Behördenmitarbeiterin da ihre Funktion und ihre Berechtigung hat, aber auch alle anderen ihre Berechtigung haben. Und dann kann es funktionieren.
Ja, und, sage ich nochmal dazu, die Kinder sollten auch die Gelegenheit haben, verschiedene Instrumente auszuprobieren und für sich herauszufinden. Blockflöte muss es nicht sein, ne? Es muss auch nicht Geige sein, aber es ist vielleicht Keyboard oder keine Ahnung. Und das ein Stückchen weiter herauszufinden, was ist so mein Ding, könnte man so sagen.
Ja, oder auch die Kinder, um die es am Ende geht, sollten sich das Musikstück raussuchen dürfen.
Ja, ja.
Also, weil letzten Endes gibt es ja diesen schönen Satz der autistischen Community, nicht ohne uns, über uns. Ja.
Ja.
Und ich glaube, das nicht aus dem Blick zu verlieren, es geht letzten Endes nicht um irgendwas Abstraktes, sondern es geht um ein Individuum. Ein Individuum, was versucht, in dieser Welt irgendwie seinen oder ihren Platz zu finden. Und deswegen sollte auch das Kind letzten Endes das Musikstück wählen dürfen und vielleicht dann schauen können, welches Instrument zu welchem Zeitpunkt für ihn das Richtige ist.
Schönes Bild. Sehr schönes
Gefällt
Bild.
Mir auch.
Ja. Mensch, Judith, da haben wir ja doch so einiges zusammengetragen an interessanten Ideen, wie man es vielleicht, oder woran man schon sagen kann, das machen wir heute schon ganz gut. Das sind Erfahrungen, die wir umgesetzt haben und wo wir sagen können, das hat sich bewährt. Und wir haben auch noch so ein bisschen Utopien gesponnen, sage ich mal, die vielleicht heutzutage noch etwas fremd wirken könnten, die aber, glaube ich, auch viel Sympathie treffen würden, wenn es denn so wäre. Ne? So.
Ja.
Was gäbe es noch hinzuzufügen?
Ja, ich glaube nochmal der Appell, dass jeder Euro, der frühzeitig in die Kinder investiert wird, eigentlich am Ende tatsächlich ein Gewinn darstellen wird. Jeder Euro, den man jetzt nicht ausgibt, der wird später das Doppelte und Dreifache den Staat kosten. Weil wenn unsere Kinder aus den Systemen ausbrechen, hinausfallen, vielleicht trotz ihrer Potenzialen keinen Schulabschluss schaffen, es nicht schaffen, den Weg in den Arbeitsmarkt, was leider bedauerlicherweise bei vielen höchst kompetenten autistischen Menschen immer wieder der Fall ist, dann wird es den Staat auf die Dauer sehr, sehr viel mehr Investitionen kosten, diese Menschen irgendwie mitzutragen.
Ja.
Und ich finde, das ist eine Verschwendung von Potenzial. Und ich wünsche mir einfach, dass jedes Kind, autistisch oder nicht autistisch, die Hilfen bekommt, die es benötigt, um tatsächlich die beste Version zu werden, die es sein kann. Und auch sozusagen mit einem Vertrauen in die Welt hinauszugehen, dass es eine Berechtigung hat in der Gesellschaft. Und nicht am Ende irgendwie durch ein Netz fällt und verloren geht. Weil das kostet einfach Familien auch jede Menge Kraft. Und letzten Endes fallen dadurch auch die Familien letzten Endes durchs Netz. Und viele, viele Eltern autistischer Kinder leiden auch unter Störungsbildern, unter Krankheiten, fallen aus dem Beruf aus und sind damit auch, das muss man ja irgendwie auch berücksichtigen, dass es auch wieder neue Kostenfaktoren sind, die, wenn die das Geld anders investiert würde, tatsächlich vielleicht so gar nicht auftreten würden.
Ja, ich finde, da haben wir doch sozusagen eine Dreiviertelstunde dazu beigetragen, solche Ideen zu formulieren.
Ja.
Nicht nur aus dem hohlen Bauch, sondern aufgrund der Erfahrungen, die jeder von uns hat, du als Mutter und Fachfrau, ich eher als sogenannter Fachmann, der aber schon früh die Idee hatte, und so bin ich ja zum Zack gekommen, nicht über die Menschen zu reden, sondern mit ihnen zu reden und von ihren Erfahrungen zu profitieren. Und das macht mich auch, ja, ich finde, da bin ich am richtigen Platz mit dem, was ich möchte und was ich unterstützen möchte und wo ich denke, dass das sind noch kleine Pflanzen, die wachsen müssen, aber ich will sie hin und wieder gießen und das ist vielleicht ein ganz gute Schlussformulierung.
Ja, ja, vielen Dank. Und ich glaube auch, steht der Tropfen höhlt den Stein.
Ja.
Und wir werden die Welt nicht verändern, aber ich glaube, immer wieder über das Thema zu sprechen, dafür zu sensibilisieren, ist einfach, wir gießen diese Pflanze, Samen, die du quasi schon früh gesetzt hast. Und vielleicht in einer utopischen Zukunft werden diese Pflanzen auch zu wirklich starken Gewächsen und es wird sich was verändern.
Also ich bin ja so naiv, dass ich denke, die wachsen schon. Es geht nur nicht so schnell, wie wir uns das so denken. Es ist manchmal noch nicht der richtige Platz zwischen Sonne und Regen und Feuchtigkeit. Und es ist so, das muss man noch finden. Aber der gemeinsame Nenner könnte sein, herauszufinden, was passt.
Ja.
Judith, ich danke dir.
Ich danke dir, lieber Uli.
Wir sehen uns nächste Woche bei der Supervision, hoffe ich.
Ja.
Und ich glaube, du hast auch nächste Woche eine Lesung, ne?
Genau, ich habe am Mittwoch die Lesung aus meinem neuen Buch und da freue ich mich schon sehr drauf
immer.
Und bin gespannt.
Okay, ich danke dir. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Wie schön, dass du bis zum Ende geblieben bist.
Falls du mehr von uns hören möchtest, besuche uns doch auf unserer Homepage www.zack-germany.de.
Dort findest du alle bisherigen und zukünftigen Folgen. Bis bald!